Schon als kleines Mädchen träumt Tamaris Kofmel davon, Autorin zu werden. Tatsächlich veröffentlicht sie schon mit 15 ihr erstes Buch und das wird schon gerade ein Erfolg. Ihr Leben ist aber auch gezeichnet von Rückschlägen und schwierigen Zeiten. Davon erzählt sie an einem Morgenbrunch in der Helsermeer-Gurzelen. Ihr gehört den Zusammenschnitt von dem Morgen im Rahmen von einem Kirchenfeister von Christian Dummermuth.
When the best of me is barely breathing, when I'm not somebody I believe in, hold on to me. When I miss the light, the night is stolen, when I'm slamming all the doors you've opened, hold on to me. Hold on to me. Hold on to me when it's too dark to see you. When I am sure I have reached the end. Hold on to me. When I let go, hold me again. When I don't feel like I'm worth defending, when I'm tired of my pretending, hold on to me. When I start to break in desperation, underneath the weight of expectation, hold on to me. Hold on to me. Hold on to me when it's too dark to see you. When I
Das Leben war wunderbar, herrlich, perfekt, wirklich. Eine wunderbare Familie, eine wunderbare Schwester, die sich riesig auf mich gefreut hat. Gläubige Eltern, wir sind in der Heilsarmee dann groß geworden. Es hat uns an nichts gefehlt. Wir hatten wirklich eine wunderbare Kindheit. Und ich habe immer geschrieben. Also ich habe Fußball gespielt und ich habe geschrieben. Und nichts anderes hat mich jemals interessiert. Einfach nichts. Puppen hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich brauchte einen Bleistift und ein Blatt Papier. Mehr brauchte ich nicht und ich war glücklich. Und ich habe dann in der Schule auch, meine Aufsätze durfte ich mit nach Hause nehmen, weil ich nie fertig wurde innerhalb von 2 Stunden. Das ging nicht. Und als ich dann in ins Gymi kam, hat ein Lehrer mich mal zur Seite geholt und so wollte ein ernstes Wort mit mir reden und hat so gesagt, Damaris, irgendwas stimmt nicht mit dir. Und dann habe ich so gesagt, was denn? Ich war 16 oder so. Was stimmt denn nicht mit mir? Ist mir nicht bewusst, dass was nicht stimmt mit mir. Dann hat er gesagt, weil du machst nichts, was Jungs oder Mädchen in deinem Alter tun. Du rauchst nicht, du gehst nicht in die Disco, du hast keinen Freund. Du machst überhaupt nichts außer schreiben. Irgendetwas stimmt nicht mit dir. Und ich so, es interessiert mich auch nichts anderes als einfach schreiben. So war ich schon immer. Und mein großes Ziel war damals immer, ich möchte einmal ein Buch veröffentlichen. So wie Federica De Cesco, vielleicht kennt jemand noch Federica De Cesco. Sie hat ja mit 16 ihr erstes Buch geschrieben, Der rote Seidenschal, eines meiner Lieblingsbücher. Und das hat mich begeistert, mit 16. Da habe ich gesagt, ich schaffe das mit 15. Und das habe ich gemacht. Als ich 15 war, habe ich ein Manuskript verfasst und habe das verschiedenen Verlagen vorgelegt. Und es wurde mir schon gesagt, du hast eh keine Chance, da kommst du nicht rein in dieses Business. Und ich habe 3 christliche Verlage gewählt und 3 nicht-christliche. Und die nicht-christlichen wollten es und die christlichen auch, das ist sehr unglaublich. Und denn die nicht-christlichen Verlage, 3 Stück, haben mir alle dasselbe gesagt. Sie sagten mir, wir nehmen dein Buch, wir wollen es veröffentlichen, aber du musst Gott rausstreichen. Das war die Bedingung. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich war 15, oder? Und dann hat man so auch die Vorstellung davon, naja, ich will ja berühmt werden und so, ist ja klar. Ich meine, das wollen doch alle mit 15 berühmt werden und Millionen von Büchern verkaufen. Ich muss einfach nur Gott rausstreichen. Das war so mein Dilemma. Und dann habe ich mir das wirklich gut überlegt und habe gedacht, aber eigentlich ist es ja Gott, der mir das Schreiben gegeben hat. Also ich war, mit 13 habe ich eine ganz, ganz klare Entscheidung auch getroffen für Jesus. Es war nicht so spektakulär, wie ich es jeweils in den Büchern schreibe von all den Leuten, die unglaublich Gott kennengelernt haben. Bei mir war es ganz schlicht. Ich habe einfach ein Gebet gesprochen, bin abends auf die Knie gegangen vor meinem Bett und habe ein Gebet gesprochen und gesagt, jetzt will ich wirklich mit dir vorangehen, Jesus. Ich will das. Entweder ganz oder gar nicht. Also so einfach und schlicht war das mit 13, aber es hat bis heute gehalten. Und deswegen war mir schon klar, diese Gabe, die hat mir Gott gegeben. Die hat mir Jesus gegeben. Und wenn ich ihn rausstreiche, das fühlt sich falsch an, das kann ich nicht machen. Er gehört einfach zu mir dazu und zum Schreiben dazu. Ich kann nicht ihn, der mir die Gabe gegeben hat, aus meiner Gabe rauskicken. Das käme nicht gut. Das will ich nicht. Und es ist mir viel, viel wichtiger, noch heute ehrlich gesagt, dass ich nicht Millionen von Büchern verkaufe, sondern dass meine Bücher etwas bewegen. Und wenn nur jemand davon bewegt, berührt, verändert wurde und es passiert immer mal wieder, das würde ich gegen nichts in der Welt eintauschen, gegen nicht eine Million von Büchern, wirklich nicht. Und so habe ich mich damals mit 15 entschieden, nein, ich behalte Gott drin. Und dann habe ich einen christlichen Verlag genommen und der wollte eine ganze Serie draus machen und das habe ich dann gemacht. Und dann war dann das Problem, dass ich noch in der Schule war, im Gimmi, und der Verlag hat dann angerufen jeweils und gesagt, wann kommt das nächste Buch? Die Leute warten auf das nächste Buch. Und ich, Leute, ich bin in der Schule. Wann soll ich denn jetzt dieses Buch schreiben? Und dann habe ich wirklich begonnen, während der langweiligen Mathestunden. habe ich dann geschrieben. Und der Lehrer war nicht so begeistert natürlich, was ich da immer am Schreiben bin. Dann hat er mich vor die Tür gesetzt. Und das hat mich sehr gefreut, dann habe ich draußen weiterschreiben können. So habe ich meine Gimmi-Zeit durchgebracht. Also so sind meine ersten Bücher entstanden.
When trouble is in my way, I can't tell my night from day. I'm tossed from side to side, like a ship on a raging tide. I don't worry and I don't fret. God will never fail me yet. Trouble's coming from time to time, but that's alright, I'm not the worrying kind. Because I got confidence, God is gonna see me through. No matter what the case may be, I know He's gonna fix it for me. I got confidence, God is gonna see me through. No matter what the case may be, I know He's gonna fix it for me. Job was sick all so long, till the flesh filled his bones. His wife, his cattle and children, everything that he had was gone. But Job had healed despair, he knew that God still cared. Sleepless days and sleepless nights, Job said, honey, that's alright. Because I got confidence, God is gonna see me through. No matter what the case may be, I know He's gonna fix it for me. I got confidence, God is gonna see me through. No matter what the case may be, I know He's gonna fix it for me.
Some folks wonder how I smile, even though I'm going through trial. How can I have a song when everything is going wrong? I don't worry, I don't fret. God has never failed me yet. Trouble's coming from time to time. That's all right, I'm not the worrying kind, because I've got confidence. God is going to see me through. No matter what the case may be, I know he's going to fix it for me, because I've got confidence. God is going to see me through. No matter what the case may be, I know he's going to fix it for me, because I've got confidence. God is going to see me through. No matter what the case may be, always gonna fix it for me.
Damaris hat uns erzählt, wie ihr erstes Buch entstanden ist. Also das heisst, ihr erstes Buch, das wirklich in Verkauf kam. Nämlich als kleines Mädchen hat sie schon ein Buch geschrieben, eine Art von einem Buch. Und da drin ist ein Bild vorgekommen, und zwar ein Bild von einem Baum, der umgehauen wird und doch wieder ausschlägt. Und das Bild, das hat sie, das ist wie eine Vision gewesen, wie eine Prophetie, das hat sie wirklich weiter begleitet in ihrem Leben.
Viele von euch kennen das, wenn am eigenen Leben solche Axthiebe passieren. Und wie das wehtut, wissen wir alle. Und irgendwann ist einfach genug, oder? Also irgendwann sagt man, jetzt, es reicht, jetzt ist genug. Und an so einen Punkt bin ich auch gekommen. Aber wie ich zu diesem Punkt kam, wo alles so gut begonnen hat, eben so behütet aufgewachsen. Dann mein Buch, wirklich, es ist rausgekommen. Ich habe das mit 15 Jahren geschrieben. Und es ist rausgekommen, Conny reist aus, hieß das. Und das wurde dann der erste Band von 5, die Abenteuerklasse. Das waren meine ersten Bücher. Und dann hat mein Verlag mir gesagt, was kommt als nächstes? Die Leute wollen mehr. Und ich so, ja, keine Ahnung, was soll ich denn schreiben? Und sie hatten auch keine Idee, bis ihnen die Idee kam, ja, schreib doch was über Straßenkinder. Und ich so, auf Straßenkinder? Ja, das klingt spannend, das könnte ich machen. Und dann bin ich nach Hause gefahren und habe mir überlegt, wo gibt's Straßenkinder? Ja, die gibt's überall, auf der ganzen Welt, aber wo gehe ich hin, um zu recherchieren? Und dann habe ich so Adleraugensysteme, es gab damals noch Atlasse, ja, das gab's tatsächlich, habe ich so einen aufgemacht und Adleraugensystem, und wo mein Finger hängen blieb, da habe ich gesagt, da gehe ich hin. Und das war Sao Paulo, Brasilien. Da habe ich gedacht, okay, da redet man Portugiesisch, das kann ich nicht, aber das kann man ja lernen. Und dann bin ich wirklich nach Brasilien und habe dort Straßenkinder kennengelernt. Und dann hat es mir wirklich den Ärmel reingenommen. Ich wollte nur ein Buch schreiben. Aber als ich dann das Elend sah von diesen Kindern auf der Straße, die zum Teil auf der Straße geboren werden und dort aufwachsen, das bricht einem das Herz. Und es sind Tausende von Kindern, Jugendlichen. Und wenn die Kinder noch nicht lange auf der Straße sind, erst gerade auf die Straße gekommen sind, ein paar Tage, dann sind sie noch Kinder. Und dann hat man auch noch eine Chance, sie wirklich rauszuholen. Wenn sie länger als 2 Wochen auf der Straße sind und du triffst sie wieder, dann haben sich die Augen verändert. Also das sind Augen von einem Erwachsenen, aber von einem Erwachsenen, der viel zu viel erlebt und gesehen hat. Und das innerhalb von 2 Wochen. Also das ist wirklich, wirklich unglaublich. Und deswegen wusste ich, ich will mich engagieren. Also das ist mir irgendwie immer klarer geworden. Es war sogar so klar, dass als ich wieder zu Hause war und mein erstes Buch über einen Straßenjungen, über Marcio, habe ich ein Buch geschrieben, wahre Geschichte über einen Straßenjungen, der nicht stehlen und klauen wollte. Und also eine unglaubliche Story. Und währenddem ich das schrieb, war es mir, wie wirklich Gott zu mir sagt, geh zurück, engagier dich, mach etwas, tu etwas. Und dann habe ich Gott gesagt, okay, wenn du willst, wenn das von dir ist, dann musst du mir das ganz klar sagen. Und ich sag dir auch, wie du mir das sagen sollst. dann gehe ich jetzt und beantrage ein Visum und wenn ich das kriege, dann gehe ich. Aber ich wusste genau, das ist schwierig. Ein Visum für Brasilien damals zumindest, das war sehr schwierig. Also die Chance ist nicht so groß eigentlich, dass ich das hinkriege, ein Visum. Aber das war meine Bedingung. Und dann ging ich ins Konsulat in Zürich, das brasilianische Konsulat, habe meine Papiere vorgelegt und so. Und dann hat sie mich angeguckt und gesagt, ja, was wollen Sie denn machen in Brasilien? Und ich so, ja, ich will unter Straßenkindern arbeiten. Und sie, oh, das ist eine gute Sache. Wumm, guten Flug. So habe ich mein Visum gekriegt. Ich so, okay, ich glaube, ich habe den Wink verstanden. Aber ich war sehr, sehr nervös, sehr, sehr nervös. Und ich bin dann insgesamt 8 Jahre mit Unterbrüchen, 8 Jahre in Brasilien gewesen. Also ich habe sogar gedacht, ich würde mein Leben, mein ganzes Leben dort verbringen. Das war so eine bewegende Zeit und habe so viel erlebt. Ich habe so krass Gott erlebt, aber ich habe auch ganz krass den Teufel erlebt. Also so quasi Licht und Finsternis sind dort so abartig krass, das ist unglaublich. Einmal, das war an Weihnachten, das war so unglaublich. Ich hatte Weihnachtsdienst bei den Jungs und die waren wirklich kaum zu bändigen. Und der eine hat den anderen an den Haaren gezogen, dieser hat die Pizza genommen, diesem ins Gesicht gedrückt, der eine hat sich im Zimmer eingesperrt, der dritte hat hinten in die Ecke gepinkelt, der hat die Zahnbürste in die Toilette getaucht, also wirklich nicht übertrieben. Das Fenster ist auch noch eingeschlagen worden, alles an Weihnachten, an einem Abend innerhalb einer Stunde. Und ich war da und habe gedacht, schön, das ist jetzt also Weihnachten, toll. Und dann haben wir gegessen und ich dachte, kommt ja eh keine Weihnachtsstimmung auf, was mache ich denn jetzt mit denen? Es guckt mich an, ich könnte nur noch schreien. Und dann hat einer gesagt, ach komm, jetzt beten wir. Und ich so, ja, ja, okay, beten wir. Vielleicht klappt ja das. Dann haben wir uns die Hände gegeben und wir haben uns in den Kreis gestellt und haben gebetet. Dann haben die begonnen, diese Jungs begonnen, für mich zu beten, für das Projekt zu beten, für ihre Familien zu beten, die Leute auf der Straße zu beten. Das war so, so bewegend. Als wir die Augen wieder aufgemacht haben, war es 2 Stunden später. Eternal life.
You are the same, yeah. yesterday, today, forever. You are the same yesterday, today, forever.
Yes, you are.
You are the same yesterday, today, forever. You never change, you have no beginning and you have no end. You are the same yesterday, today, forever. You are the same yesterday, today, forever. You are the same yesterday, today, forever. You never change, you have no beginning and you have no end. You never change, you have no beginning and you have no end.
Eternal light, shine in my heart, shine in my heart and drive the
Einer wirklich der schlimmsten Axthiebe war dann, als ich ein Dauervisum beantragt habe und ich ging auf die brasilianische, ich weiß den Ausdruck nie, nicht Polizei, Fremdenpolizei? Fremdenpolizei ist es, glaube ich, ja. Wo man ein Visum beantragen kann und so. Da ging ich dahin und habe ihnen meinen Pass gegeben, in der Hoffnung, jetzt kriege ich den Stempel für ein Dauervisum. Das hatte ich ja beantragt. Und als ich meinen Pass zurückbekomme, ist ein Stempel drin, aber da steht drin, Sie müssen innerhalb von 8 Tagen das Land verlassen oder Sie werden ausgeschafft. Und ich so, ich habe aber ein Dauervisum beantragt. Und sie, ja, das wissen Sie schon. Ja, was ist denn passiert? Ja, eure Chefs sind vorbeigekommen und haben uns ausdrücklich gesagt, wir sollen Ihnen das Visum streichen und Sie aus dem Land verweisen. Und ich, was? Und das war, nachdem ich mich 5 Jahre engagiert hatte. Ich hatte alles gegeben, ich hatte mein Herz gegeben, meine Zeit, mein Geld, meine Leidenschaft, alles hatte ich investiert in diese Straßenkinder. Und nach 5 Jahren quasi als Dank gab es einfach so den Tritt in den Hintern, so raus, raus mit dir. Das ist furchtbar. Ich habe noch gefragt, was passiert, wenn ich nicht gehe? Sie, oh, dann kommen Sie ins Gefängnis. Ich so, also, ich habe mich wirklich wie eine Kriminelle gefühlt jetzt. Ausgeschafft wird quasi. Und dann, weiß ich noch, dann ist wirklich etwas in meinem Herzen passiert, was ich mir geschworen hatte, dass mir das nie passiert. Und zwar, ich bin bitter geworden. Bitterkeit ist in mein Herz gekommen. Und ich habe vorher mal bittere Missionare kennengelernt. Im Amazonas-Dschungel. Und die waren einfach so negativ. Und ich habe mir dann damals geschworen, gesagt, das darf nicht wahr sein. Missionare, Christen und sind bitter. Das passt nicht zusammen. Und ich habe mir geschworen, ich werde nie so. Ich bin so geworden, weil ich mit all diesen Axthieben nicht mehr klarkam. Und das Vergeben irgendwie nicht funktionierte. Ich wusste nicht, wieso, aber es war einfach, weil der Schmerz zu groß war. Die Verletzungen waren zu tief. Und diese Verletzung kann man nicht mit dem Kopf heilen. Es geht einfach nicht. Und ich habe einen Spruch gehört, dass Bitterkeit ist, wenn du einen Giftbecher trinkst und hoffst, dass der andere dran stirbt. Und genauso ist Bitterkeit. Weil man wünscht eigentlich dem anderen das Schlechteste, weil die haben mir ja das alles angetan. Die sind alle schuldig, die haben mir das angetan, deswegen sollen sie quasi vom Giftbecher sterben. Aber eigentlich bin ich es, die innerlich stirbt. Weil ich halte es ja nicht mehr aus. Und mir tut es weh und meine Verletzungen sind so groß. Das heißt, ich trinke den Giftbecher und hoffe, dass der andere dran stirbt. Das ist Bitterkeit. Aber das Verrückte daran ist, ich wusste nicht, wie ich das loskriege. Das habe ich nirgendwo gelernt. Ich habe immer nur gelernt, vergib. Und ich habe es auch damals wieder gelernt. Ich habe es immer getan. Ich bin immer ganz brav, habe ich es nach Buch, habe ich es gemacht, ich habe vergeben. Aber es hat nicht funktioniert. Und wieder habe ich mich aufgerafft und Gott einfach das hingelegt und gesagt, ich verstehe es nicht, ich weiß nicht, wie man es richtig macht, aber du kennst mich und ich mache jetzt einfach weiter. Und dann kam ein Kapitel in mein Leben, das ist wunderbar. Und also Gott hat mir eine Auszeit geschenkt, kann man so sagen. Ich bin dann wieder nach Brasilien zurück, diesmal ohne Visum, also dann kann man 3 Monate bleiben. Und habe dann Gott einfach gefragt, ja und jetzt? Ich will mit Straßenkindern arbeiten, was soll ich jetzt tun? Was ist da jetzt dran mit meinem, ich habe kein Visum jetzt. Und dann fiel mir ein, ich könnte ja wieder mal ein Buch schreiben. Und dann fiel mir ein Kerl ein und den habe ich getroffen 2 Wochen, bevor ich rausgekickt worden bin. Der ist im Gefängnis zur Welt gekommen, der war Drogendealer. Also der hatte eine ganz verrückte Story und ich dachte, ja, oh, Buch. Weil immer, wenn ich so Stories höre, denke ich, Buch, ich schreibe ein Buch über den. Dann habe ich ihn angeschrieben und er lebte in den USA, North Carolina. Und er sagte, ja, dann kommst du halt vorbei. Und dann flog ich nach North Carolina und stieg aus dem Flugzeug aus. Er hat mich abgeholt und als wir im Auto saßen, unterwegs zu seinem Projekt, das er im Wald hatte, habe ich mich Hals über Kopf verliebt. Aber wirklich sowas von verliebt. Der war so cool. Ich habe gedacht, das wird mein Mann. Der ist so cool. Der passt zu mir, der passt zu mir. Und dann hat er mir sein Projekt gezeigt. Das war eine Drogenreha im Wald. Ein Trailerpark. Und hat einfach Jungs aufgenommen, die drogenabhängig waren. Und den ersten, den ich gesehen habe, der saß oben im Baum und hatte blaue Haare. Und hat mir so runtergewunken. Hallo. Und ich so, ja, hallo. Wer ist das? Und dann sagt Dimitri, ah, das ist Adam, das ist unser Leiter hier, der leitet das Ganze. Und ich sage, so, eure Leiter hocken auf den Bäumen, das ist gut, gut. Und dann gab es da so eine Scheune, das war die Kirche, die Scheune war die Kirche. Und von da kommt auch der Name Open Arms, denn wenn diese Scheunetore sich öffneten, dann waren die Hände Jesu da drauf gezeichnet mit den Malen. Also dann hatte Jesus so... Das finde ich so schön, weil Gott sagte, wo er wohnt, dass er dort wohnt bei den Zerbrochenen, bei denen, die zerbrochen sind. Dort wohnt er. Und das habe ich erlebt. Und das war krasser als in irgendeiner Kirche. Das war so, Gott war einfach da. Und dann habe ich sowieso gewusst, dieser Mann, Dimitri, das muss mein Mann werden. Also es geht nicht, also das ist unglaublich. Der passt so gut zu mir. Aber ich dachte, ich sage kein Wort. Ich möchte, dass er mich um meine Hand anhält.
Last night put the heavy on me. Woke up and I'm feeling lonely. This world got a way of showing me. Some days it'll lift you up. Some days it'll call you bluff. Man, most of my days I ain't got enough. And all I know is you're my only hope. Shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me when I'm beat down, broken. Hold my heart when it's split wide open. Turn these eyes to my soul protector and break the will of this born defector. Cause all I know is you're my only hope.
I just need you. come to life when you pull me closer. I come to life.
Ihr hört im heutigen Kirchenfeister einen Zusammenschnitt von einem Vortrag, den Damaris Kofmel von ihrem Leben erzählt. Wir haben bis hierher gehört, wie sie schon als kleines Mädchen die Leidenschaft für das Schreiben hat entdeckt. Später hat sie ihre schriftstellerische Leidenschaft auf Brasilien geführt, in eine Arbeit mit Strassenkindern. Sie hat uns erzählt, wie sie dort ist aufgeblüht, wie sie viel hat dürfen erleben, auch Gottes Wirken. Eine schwere Enttäuschung hat sie dort erlebt, wo sie aus dieser Arbeit ist rausgeschossen wurde. Auf der Suche nach einer neuen Tätigkeit ist sie in die USA geführt worden. Dort hat sie ihren zukünftigen Mann kennengelernt. Eine ganz eine bewegte Geschichte und speziell. Das Paar hat tatsächlich schon 14 Tage nach dem Heiratsantrag von Dimitri geheiratet. Und ist dann auf Deutschland gezogen. In dieser Zeit haben sie sehr viel Heilung dürfen erleben. Und so sind sie dann in die Schweiz gekommen. Und jetzt hören wir, wie da die Geschichte weitergegangen ist in der Schweiz.
Und dann hat Gott uns in die Schweiz zurückgeholt. Für mich war das dann, der Kreis hat sich so quasi nach 20 Jahren geschlossen. Ich kam wieder in die Schweiz zurück mit meinem Mann. Und das war Ende 2016. Und im Februar 2017 haben wir eine Gemeinde übernommen in der Nähe von Zürich. Der Pastor ist pensioniert worden, ging in Rente und wir haben die Gemeinde übernommen. Und wir hatten große Pläne und haben sie umgetauft, auch in Open Arms. Und wir waren so Feuer und Flamme, neues Kapitel und so, und so begeistert. Und dann, drei Monate nach der Eröffnung, habe ich meinen Mann tot im Bett gefunden. Er ist 44 Jahre alt geworden. Und er hatte Diabetes, er war schwerer Diabetiker und ist einfach nicht mehr aufgewacht. Ist in ein diabetisches Koma gefallen und nicht mehr aufgewacht. Und für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Es ist wirklich so, weil er kam von der Gasse und ich behütet aufgewachsen, schon das allein passt. Und er hat meinen Horizont gesprengt. Wirklich meinen Horizont gesprengt. Und jetzt war er einfach nicht mehr da. Und für mich, es war so wirklich, wie wenn jemand die Hälfte meines Herzens rausreißt. Und ich habe nicht mehr gewusst, wie ich funktionieren soll. Weil wir haben alles gemeinsam gemacht. Wir waren auch gemeinsam auf Tournee und haben gemeinsam gepredigt. Also er war ja Amerikaner und er hat auf Englisch gepredigt und ich habe die ersten Male einfach übersetzt. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich muss das auch predigen. Dann haben die Leute, die nicht Englisch verstehen, auch eine Predigt. Und das ist eine andere Art von Übersetzen, weil ich musste seine Worte zu meinen machen, dass es auch eine Predigt wird. Also haben wir zusammen gepredigt. Und das ist, wir waren so eingespielt, dass wenn er etwas nicht gesagt hat und ich wusste, das hätte er sagen wollen, dann habe ich es übersetzt, obwohl er es nicht gesagt hat. Also das war voll eingespielt. Und wir haben oft auch gesagt, wir sind manchmal so hingehockt und haben in einem Restaurant oder so und haben uns so angeschaut und gesagt, weißt du, eigentlich haben wir alles erlebt, was man in einem Leben nur erleben kann. Und wir haben Gott so stark erlebt, wir haben erleben dürfen, wie Menschen zu Jesus fanden. Und dann haben wir so gedacht, Mensch, also wenn jetzt unser Leben lang gar nichts mehr passiert, wenn Gott kein einziges Wunder mehr tut, gar nichts mehr macht in unserem Leben, wir haben trotzdem genug erlebt und sind einfach nur dankbar.
Aber jetzt war er weg und ich hab's nicht verstanden. Und ich bin dann manchmal in den Wald gegangen und habe Gott angeschrien und gesagt, wieso hast du ihn mir weggenommen? Ich versteh's nicht. Ich war auch wütend und ich bin manchmal ins Auto gehockt und habe so mit den Fäusten aufs Lenkrad geschlagen und gesagt, Gott, es ist genug. Denn zu Dietrichs Tod dazu kam noch, dass die Gemeinde mich komplett hat fallen lassen. Also Dimitri war noch nicht einmal 3 Tage tot, dann wollten sie schon ein Meeting mit mir, wie es denn jetzt weitergeht. Und meine Qualifikation, die ich hätte, um die Gemeinde weiterzuführen, und eine 10-Punkte-Liste, die ich bitte schön zu beantworten hätte. Und das 3 Tage nach, er war noch nicht mal beerdigt. Und keiner hat gefragt, wie es mir geht. Also, und ihr könnt euch vorstellen, bei all den Axthieben, das war dann einer zu viel. Das war einfach einer zu viel, weil ich habe sogar gesagt, es klingt komisch, aber dass die Gemeinde mich hat fallen lassen, war schlimmer als Dimitris Tod. Ich weiß nicht, wer das nachvollziehen kann. Dimitri war die Liebe meines Lebens, aber wer hat ihn mir genommen? Das war Gott. Und ich weiß einfach, es war seine Zeit. Ich verstehe es nicht. Und ich wünschte, er wäre wieder da. Aber ich weiß auch, würde ich ihn kurz jetzt in der Ewigkeit besuchen und sagen, kommst du bitte wieder zurück? Ich glaube, er würde sagen, nee. Nee, ich komme nicht mehr zurück. Ich glaube, jeder von uns, wenn wir da mal da sind, wollen wir nicht mehr zurückkommen. Der Schmerz war da, das Vermissen war da, aber es war keine Verletzung da, wie das, was die Gemeinde dann gemacht hat, als sie mich fallen ließ. Und ihr könnt euch vorstellen, diese Kombination von Trauer, von Schmerz, von Wut auf Gott, warum hast du mir Dimitri genommen, dann die Gemeinde, die mich fallen gelassen hat und alles, was vorher passiert ist in Brasilien und so, das ist alles wieder hochgekommen wie ein Tsunami. Und ich habe Gott wirklich gesagt, es ist genug. Ich habe ihm gesagt, du schreibst in deinem Wort, heißt es so klar, du wirst uns nicht mehr geben, als wir zu tragen vermögen. Und ich habe ihm gesagt, das stimmt nicht. Habe ich wirklich gesagt, das stimmt nicht. Das ist zu viel. Also irgendwo ist eine Grenze. Das ist zu viel. Ich kann nicht mehr. Und dann habe ich ihm gesagt, wenn du es nicht irgendwas tust, dann bin ich fort. Also dann will ich von dir auch nichts mehr wissen. Weil bisher konnte ich irgendwie so immer noch unterscheiden, das sind Menschen, die mich verletzt haben. Das sind Menschen, die mir das angetan haben. Meinetwegen auch, das sind Christen, die mir was angetan haben, was das Ganze noch schlimmer macht, weil man immer denkt, bei Christen passiert das nicht. Und deswegen tut es dreifach so weh. Aber ich konnte es immer noch irgendwie unterscheiden. Das ist Gott und das sind Menschen. Aber da konnte ich, das war nur noch ein chaotischer Knäuel in mir. Ich konnte das nicht mehr auseinanderhalten und wirklich war kurz davor, einfach Gott den Rücken zu kehren und gesagt, also das war es jetzt für mich, was den Glauben angeht. Wir sind fertig. Wir sind fertig. Ich habe begonnen, die Christen zu hassen. Ich hätte nie gedacht, dass mir sowas passiert. Mir. Niemals. Aber das ist passiert an dem Tag. Weil plötzlich, es kommt mir so vor als Erklärung, irgendjemand musste schuld sein. Und irgendwo musste meine Wut hin. Und weil mich immer Christen verletzt hatten, dann waren plötzlich alle schuld. Dabei, ich kannte die Leute in der Gemeinde nicht. Keinen einzigen kannte ich. Aber alle waren schuld dran, was mir angetan worden ist. Und ich habe sie gehasst. Jeden auf der Bühne, neben mir, hinter mir, alle gehasst.
Sometimes I fall to my knees and pray. Come, Jesus, come. Let today be the day. Sometimes I feel like I'm gonna break, but I'm holding on to a hope that won't fade. Come, Jesus, come. We've been waiting so long.
come and lay it all down. Cause it might be the day.
Und ich habe Gott gesagt, ich mache einen einzigen Schritt jetzt noch mal in eine Gemeinde. Und wenn du dann nicht was tust, bin ich weg. Und dann ging ich in eine Gemeinde in Zürich. Und das, ich habe mir extra eine ausgesucht, wo das Licht so abgedämpft war, abgedunkelt, damit ich wollte, es ging ja nur um mich und Gott. Ich wollte nicht, dass ich mit jemandem spreche oder so. Einfach nur ich und Gott. Und dann ging ich dahin und dann bin ich dort während dem Worship auf die Knie gegangen. Und dann habe ich während dem ganzen Worship auf den Knien habe ich geweint und hatte einfach zwei Gebete. Und ich habe gebetet, Herr, heile mich und brauche mich. Das waren meine Gebete. Oder mein Gebet. Und dann, als ich wieder aufgestanden bin und der Gottesdienst vorbei war und das Licht angegangen ist, da kam eine Frau mir entgegen und sagt, ach, du bist doch Damaris Kofmehl. Ich so, ja, die bin ich. Willkommen in unserer Gemeinde, wie schön, dass du da bist. Und ich dachte nur, wenn du wüsstest. Und dann konnte ich nicht mehr anders und ich musste einfach nur weinen. Es ist mir einfach alles hochgekommen. Und dann hat diese Frau hat einen Stuhl genommen und sich neben mich gesetzt, hat Tempotaschentücher aus ihrer Tasche geholt und mir eins nach dem anderen gereicht. Und ich habe geweint. Und das hat mein Herz geheilt. Die Frau hat nur einfach mit mir geweint und diesen Schmerz quasi mit mir zusammen ertragen, ohne Worte. Also, wenn sie was gesagt hat, habe ich es nicht gehört, aber wirklich einfach nur geweint mit mir. Das war unglaublich, das war so stark. Und sie hatte rot lackierte Fingernägel und ich habe später einen Infobrief geschrieben, habe geschrieben, ich bin einem Engel mit rot lackierten Fingernägeln begegnet. Wirklich, die haben rot lackierte Fingernägel. Weil für mich war sie ein Engel, ich wusste nicht mal ihren Namen. Aber das hat mein Herz geheilt, diese Begegnung. Und es ist nicht, dass nach dieser Begegnung alles wieder gut war, aber diese Verletzung, die innere Verletzung hat begonnen zu heilen. Und deswegen hat das auch nicht funktioniert mit der Vergebung. Weil man kann niemanden aus seiner Anklage entlassen, wenn man so einen Groll in sich hat und wenn man so verletzt ist vor allem. Gott musste meine Verletzung heilen, mein verletztes Herz berühren. Und als diese Wunde nach und nach heil geworden ist, konnte ich auch denen vergeben, die mir, was weiß ich, alles angetan hatten. Das, diese Begegnung mit diesem Engel, mit den rot lackierten Fingernägeln, das war der Start zu meiner Heilung, kann man sagen. Es hat aber noch ganz, ganz lange gebraucht. Und ganz viele Begegnungen mit Menschen, die mir wohlwollend entgegenkamen. Vor allem Christen, die mir wohlwollend entgegenkamen und Pastoren auch. Ich bin auch von Pastoren verletzt worden. Und jede Begegnung mit einem Pastor, der eben die Liebe Gottes ausstrahlte. Also zu Beginn konnte ich solchen Pastoren gar nicht mehr in die Augen schauen, dass sie sehen, wie das ging, gar nicht. Aber das hat dann nach und nach mein Herz geheilt, wirklich. Und wenn ich heute so vor euch stehe, kann ich sagen, es ist wirklich, wirklich, ich bin versöhnt. Wirklich, wirklich versöhnt. Und ein Geschenk, das mir Gott wirklich noch machte, und das ist nicht selbstverständlich, gar nicht. Also vergeben ist eine Sache, aber sich versöhnen können, das passiert manchmal, das ist nicht immer der Fall. Aber ich durfte das erleben mit genau dem Pastor, der die Gemeinde hatte, bevor wir sie übernommen hatten, und der dann auch mit involviert war, dass ich fallen gelassen worden bin. Das war wirklich schlimm. Und ich habe mich mit ihm versöhnt. Und zwar war das noch am Tag, bevor ich begonnen habe, darüber zu schreiben in meinem Buch. In meinem Buch. Unglaublich. Da habe ich nämlich Gott Folgendes gesagt. Ich sagte, ich glaube zwar, es ist alles in Ordnung mit mir. Ich glaube, Vergebung hat stattgefunden. Ich habe den Leuten vergeben. Aber wenn ich jetzt gerade speziell dieser Person gegenübertreten würde, wie würde ich reagieren? Denn vorher konnte ich nicht mal mehr an seiner Ortschaft vorbeifahren, ohne dass mein Körper begonnen hat zu zittern. So schlimm ist das gewesen. Und dann an dem Sonntag kommt er mir plötzlich entgegen bei einem Gottesdienst. Ich so, wow, ja gut, ich verstehe das Zeichen, jetzt gehe ich auf ihn zu. Diese Überwindung, das mache ich jetzt. Ich gehe auf ihn zu. Ich will wissen, ob es jetzt in Ordnung ist. Von meiner Seite aus vor allem. In meinem Herzen. Und ich kann euch sagen, ich stand vor ihm. Und er hat mich angeschaut, ich habe ihn angeschaut. Und dann sagt er nur, manchmal braucht es keine Worte, oder? Und dann haben wir uns umarmt. Und haben geweint. Und haben uns versöhnt. Es ist unglaublich. Und in meinem Herzen war Ruhe. Das ist für mich der springende Punkt. Ich habe es nicht einfach so gemacht. Es war Ruhe in meinem Herzen, so wie der gestillte Sturm. Es war einfach ruhig, einfach gut.
That I've never faced before. That's why I'm calling on you, Lord. I know it's been a while, but Lord, please hear my prayer. I need you like I never have before. Sometimes it takes a mountain. Sometimes a troubled sea. Sometimes it takes a desert to get a hold.
Wir haben einen Zusammenschnitt gehört von einem Vortrag im Rahmen einer Church Brunch in der Helsermeck-Urzelen von der Damaris Kofmehl. Ich hoffe, euch hat die Geschichte von der Damaris Kofmehl auch so bewegt, wie sie mich hat. Wirklich also die Aufforderung, den Weg zur Versöhnung zu gehen. Wer mehr über das Arbeiten und das Wirken von der Damaris Kofmehl erfahren will, findet auf der Homepage www.openarms.ch mehr Informationen. Ich darf euch hinweisen auf die nächsten Sendungen vom Verein Kibeo auf Radio Beo. Wir dürfen am Sonntag zwischen 9 und 10 Uhr den Gottesdienst aus der Bewegung Plus hören. Predigt hat dort der Meinrad Stricker. Am nächsten Dienstag am Abend hören wir am 8. Uhr wieder das Kirchenstübli mit aktuellen Informationen aus den Kirchen der Region. Und am 9. Uhr hören wir das Kirchenfeister zum Thema 800 Jahre Wilderswil. Die Sendung wird gestaltet von der Monika Hildbrand. Jetzt wünsche ich euch noch weiterhin viel Vergnügen mit dem Programm von Radio Beo und wünsche euch einen gesegneten Abend. Troubles me,
Sometimes it takes a mountain to trust you and believe. Forgive me, Jesus, I thought I could control whatever life would throw my way. But this I will admit has brought me to my knees. I need your love, and I'm not ashamed to say sometimes it takes a mountain. Sometimes a troubled sea. Sometimes it takes a desert to get a hold of me. Your love is so much stronger than whatever troubles me. Sometimes it takes a mountain to trust you and believe. Sometimes it takes a mountain trust you and believe. Sometimes it takes a mountain. Sometimes a troubled sea. Sometimes it takes desert to get a hold of me.
Get a hold of me.
Your love is so much stronger than whatever troubles me. Sometimes it takes a mountain to trust you and believe. Sometimes it takes a mountain to trust you and believe.
Meinen Geist, hier ist der Punkt, wo ich nicht mehr weiter weiß. Ich schaff den Schritt nicht über den Verstand. Begebe mich in deine Vaterhand.
In deine Hände begeb ich mich, oh Herr.